Deutschlandfunk. Der Tag.
Großbritannien, das ist das Mutterland der parlamentarischen Demokratie. Insofern ist das, was da gerade in London passiert, doch einigermaßen überraschend. Der Premierminister will unbedingt raus aus der EU bis zum 31. Oktober, aber er hat das Parlament gegen sich, das mit einem Misstrauensvotum droht. Was macht er also? Er schickt die Abgeordneten in den Zwangsurlaub. Wie unerhört ist dieses Manöver? Darüber reden wir gleich. Außerdem der Rausschmiss von Doris von Sein-Wittgenstein aus der AfD und wir reden über Gülle auf Deutschlands Feldern, was das für das Grundwasser bedeutet und wie groß die Chancen sind, dass Deutschland die von Brüssel angedrohten Strafzahlungen noch abwenden kann. Der Tag im Deutschlandfunk an diesem Mittwoch, den 28. August. Ich bin Philipp May. Hi. Hallo London, hallo Friedbert Meurer.
Ja, hallo, schöne Grüße nach Köln.
Ja, mal wieder Aufruhr bei euch.
Du lachst das nur noch. Das kann man nur, das, ja, ja, die Engländer lachen nicht. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der hier lacht, weil man irgendwie als Beobachter doch ein bisschen Distanz hat. Ich habe gerade ein Interview mit einem Historiker geführt. Da ging es um was, 19. Jahrhundert, Prinz Albert, 200 Jahre Geburtstag. Selbst der Mann war wirklich erschüttert, erzählte mir von einer Fahrt mit seinen Studenten nach Nordirland und ob das denn noch mit der irischen Grenze alles so gehen wird. Also hier findet das eigentlich kaum noch jemand lustig.
Ja. Ich habe es gerade schon in den Themen ganz kurz verkürzt gesagt, weil das Parlament einen ungeregelten Brexit am 31. Oktober verhindern will, will der Premierminister Boris Johnson es einfach länger in den Urlaub schicken, sodass dann keine Zeit mehr bleibt für ein Misstrauensvotum gegen Johnson vor dem Brexit. Klär uns auf, kann er das einfach gemäß Verfassung?
Also, ich habe den Eindruck, und das ist ein bisschen der Tenor hier bei den anderen Beobachten, er hält sich, ich sag mal, an den Buchstaben des Gesetzes. Er sagt, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich dem Parlament seine Rechte nehmen will. Es geht um einen ganz selbstverständlichen Vorgang. Wir haben jetzt eine Parlamentsperiode, die normalerweise in Großbritannien ein Jahr dauert, die dauert jetzt schon über 2 Jahre. Ich will mein Programm vorlegen mit Infrastrukturmaßnahmen und so weiter und so weiter. Dafür will ich eine Regierungserklärung abgeben, eine Queen's Speech ansetzen. Mhm. Das sagt er, das sei die Begründung. Er bestreitet es vehement, dass das undemokratisch sei, was er tue.
That is completely untrue. If you look at what we're doing, we're bringing forward a new legislative program and there will be ample time in Parliament for MPs to debate.
Er behauptet, es wird viel Zeit für die Abgeordneten bleiben, um zu debattieren. Es ist in der Tat so, wegen der Parteitage hätte es sowieso 3 Wochen Pause gegeben. Dazu kommen jetzt 4 weitere Sitzungstage. Nur 4, aber die haben es in sich und die bringen die Opposition auf die Palme.
Hm. Welche Rolle spielt die Queen in diesem ganzen Verfahren? Du hast schon gesagt, Queen's Speech, die Queen liest immer in ihrer Queen's Speech die Regierungserklärung vor, aber sie liest sie wirklich nur vor, also im Prinzip kann man ihr da alles hinschreiben. Hat sie da irgendeine Möglichkeit, das Ganze zu stoppen?
Also die Queen's Speech in der Tat ist etwas, bei dem sie die Regierungserklärung vorliest, die die Regierung, also Boris Johnson und seine Mitarbeiter aufgeschrieben haben. Auch jetzt war es so, dass der Premierminister zu ihr gegangen ist und hat sie darum gebeten, das Parlament eben diese 4 Tage früher zu suspendieren. Dem hat die Queen jetzt entsprochen, nachdem sie sich von ihrem Kronrat hat beraten lassen. Da in diesem Kronrat sind Abgeordnete, Personen des öffentlichen Lebens und so weiter. Sie hatte keine Wahl gehabt. Sie muss dem Rat ihres Premierministers folgen. Ich habe den Eindruck, es hat in den letzten Wochen Gespräche zwischen Downing Street, der Regierung, und Buckingham Palace gegeben, den wichtigsten Beratern. Man hat sich jetzt auf einen Termin geeinigt mit diesen 4 Tagen, wenn man so will, ganz raffiniert. Und das Parlament kommt ja auch am 14. Oktober wieder, 2 Wochen vor dem, 2,5 Wochen vor dem 31. Oktober, dem Brexit-Tag. Es war ja mal die Rede davon, dass, salopp gesagt, der Laden dicht gemacht wird vor dem 31. Oktober und eine Woche später wird das Parlament wieder aufgemacht. Mhm. Also hat man eine, in Anführungszeichen, weiche Variante gefunden, die mit dem Palast meiner Meinung nach abgestimmt gewesen ist.
Also es ist im Prinzip schon ein Kompromiss fast, den man da gefunden hat. Boris Johnson wollte es noch wilder treiben.
Möglicherweise, aber Boris Johnson mag alles sein, er ist nicht dumm.
Ja.
Und er hat kluge Leute um sich herum und die haben sich ziemlich trickreich hier was einfallen lassen.
Und kommt er damit durch, auch beim britischen Publikum?
Also die Reaktionen sind hammerhart, das muss man einfach sagen. Ich will mal zwei Reaktionen einspielen. Die stärkste Reaktion meiner Meinung nach von der ersten Ministerin Schottlands, also der faktischen Regierungschefin Nicola Sturgeon, die gesagt hat, das, was Johnson hier abzieht, das ist wie in einer Diktatur. Wenn wir ihn nicht stoppen, ist es das Ende der Demokratie in Großbritannien.
Shutting down Parliament in order to force through a no-deal Brexit against the wishes of MPs is not democracy, it's dictatorship. I think today will go down in history as the day UK democracy died.
Also das mit dem, der Tag, an dem die Demokratie im Vereinigten Königreich starb, setzt sie unter den Vorbehalt, wenn das nicht vom Parlament verhindert werden kann. Das will Jeremy Corbyn schaffen, der Labour-Chef, der gesagt hat, wir werden jetzt alles tun, wir werden versuchen, ein Eilgesetz durchzupeitschen nächste Woche und ein Misstrauensvotum. Und auch er hat in das Ganze einfach als abscheulich bezeichnet.
What the Prime Minister is doing is a sort of smash and grab on our democracy. What's he so afraid of that he needs to suspend Parliament? To prevent Parliament discussing these matters.
Schlag ins Gesicht, vor was hat er Angst? Wenn ich so die sozialen Netzwerke sehe, was man da hört, da fällt häufig das Wort Putsch. Das sei wie in einem Putsch. Das wird Johnson natürlich alles von sich weisen. Wie gesagt, sind ja nur angeblich 4 Tage. Aber man muss sagen, das hier ist ein monumentales Ereignis, was hier heute passiert ist.
Aber das Parlament hat ja auch insofern Selbstschuld, weil sie sich ja bisher auch nicht einigen konnten auf zum Beispiel ein Misstrauensvotum, auf einen Übergangspremierminister. Ist das möglicherweise eine Chance auch für das Parlament, sich angesichts im Prinzip der eigenen Entmachtung vom Hard Brexit sich irgendwie nochmal doch noch zu einigen und auf einen Übergangspremierminister möglicherweise zu einigen?
Also der Druck ist natürlich jetzt da und das kann vielleicht dazu führen, dass die Opposition jetzt geeint auftreten wird. Bisher hat sie das ja nicht getan. Jeremy Corbyn sagt, ich bin der Oppositionsführer, also der Anführer der stärksten Partei im Unterhaus. Mir steht es zu, zum Übergangspremier gewählt zu werden. Da ziehen einige nicht mit, die Liberaldemokraten vor allen Dingen nicht so. Jetzt haben wir diese neue Situation. Nächste Woche muss Butter bei die Fisch. Und dann müssen vielleicht entweder die Liberaldemokraten springen oder Jeremy Corbyn muss springen und sagen, okay, dann wird es eben irgendein Elder Statesman. Also der Druck jetzt, sich zu sammeln, ist in der Tat jetzt gewachsen und vielleicht eine Chance, ja.
Glaubst du, dass gesprungen wird? Und wenn ja, wer wird springen?
Ich könnte mir vorstellen, dass eine wichtige Rolle die Frage spielen wird, gibt es einige Tory-Rebellen, die für den Misstrauensantrag stimmen werden und damit dafür, dass die eigene Regierung gestürzt wird.
Tja.
Das zu tun, erfordert Mut, die Bereitschaft, das Ende der eigenen politischen Karriere zu erklären und den Proteststurm, die Entrüstung der ganzen Partei auszuhalten, dass man die eigene Partei sozusagen dem Ende zuführt. Es gibt hier einen prominenten Abgeordneten, Dominic Grieve, der eine wichtige Rolle bei den Remainern spielt. Der hat gesagt, notfalls ist er dazu bereit. Einer ist vielleicht zu wenig. Das muss man im Auge behalten. Also vielleicht ist das Kalkül von Boris Johnson, dass er das Misstrauensvotum haben will, dass er es verlieren will. Wenn er es gewinnt, umso besser. Und wenn er es verliert, dann kontert er mit Neuwahlen. Und dann sagt er, jetzt will ich es aber wissen.
Und wird das dann auch kriegen bei Neuwahlen?
Die Umfragen sprechen für ihn. Die Konservativen haben dank seines forschen Auftretens, sag ich mal, 10% zugelegt. 33% für die Konservativen. Labour bei 22%. Brexit-Partei 14%. Liberaldemokraten 19%, will sagen, alle zersplittert. Die Konservativen jetzt wieder stärker. Vielleicht, es ist ein bisschen schwierig, das dann umzurechnen.
Ja.
Wir haben ja das Mehrheitswahlrecht. Aber könnte ein Kalkül von ihm sein, dass er jetzt auf Biegen und Brechen glaubt, Neuwahlen gewinnen zu können und eine größere Mehrheit als nur eine einzige Stimme wie zurzeit zu holen?
Es bleibt super spannend, der Brexit-Krimi. Vielen Dank, Friedbert.
Dankeschön.
Es kommt eher selten vor, dass sich ein Landwirtschaftsminister gezielt mit dem Bauernverband anlegt. Insofern waren das schon ziemlich deutliche Worte heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk von Niedersachsens SPD-Landwirtschaftsminister Olaf Lies.
Es geht darum, dass der Eindruck entsteht, wenn wir nichts machen, dann wird das schon an uns vorbeigehen. Und dieses Thema, nämlich gerade das Thema Qualität des Grundwassers, das immer schlechter geworden ist, geht nicht an uns vorbei. Und ich finde, wir müssen daraus lernen, dass wir viel früher handeln, konsequenter handeln. Und dann können wir übrigens auch Maßnahmen ergreifen, die man schrittweise vollziehen kann. Wenn man erst wartet, wie wir jetzt quasi in dem Moment vor die Wand gefahren sind, kommen natürlich dramatische Maßnahmen. Also es ist eher eine Kritik, die sich an der Stelle auch an den Bauernverband richtet, der glaubt, nur lasst uns doch erstmal noch ein paar Jahre so weitermachen, das wird schon von selber gut, das wird es eben nicht.
Tja, und die Konsequenz, das Grundwasser in Deutschland ist zu häufig nitratbelastet, weil die deutschen Bauern ihre Felder zu stark düngen, so die Kritik von Niedersachsens SPD-Landwirtschaftsminister Olaf Lies. Die EU-Kommission hat Strafen angekündigt, deren Rechtmäßigkeit der EU-Gerichtshof schon attestiert hat. Im Raum stehen 850.000 Euro pro Tag. Da kommt schnell was zusammen. Jetzt sind Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner von der CDU und Lies SPD-Parteikollegin, die Umweltministerin Svenja Schulze, gemeinsam in Brüssel, um mit einem Maßnahmenpaket für schärfere Düngeregeln die Strafen noch abzuwenden.
Es soll ganz viele kleinteilige Maßnahmen geben. Zum Beispiel da, wo man an Hängen düngt, soll es Grünstreifen am Wasser entlang geben, damit eben nicht mehr so viel Dünger rausgeschwemmt wird und dann nachher im Grundwasser, im Trinkwasser landet. Also ein ganzer Katalog von Maßnahmen, womit wir die Belastungen absenken wollen.
Sagt Bundesumweltministerin Svenja Schulze, SPD. Aber wird dieser Katalog von Maßnahmen wirklich reichen? Darüber rede ich jetzt mit Georg Ehring, Leiter der Sendung Umwelt und Verbraucher, der jetzt hier bei mir ist. Hallo Georg.
Hallo Philipp.
Fangen wir von vorne an. Wie stark wird denn in Deutschland tatsächlich überdüngt?
Wenn man sich die Messstellen anschaut, also dahin, wo dann gemessen wird, da werden die Grenzwerte meistens eingehalten, aber an einem Fünftel der Messstellen eben nicht. Der Grenzwert, das sind 50 Milligramm Nitrat pro Liter und stellenweise werden Belastungen gemessen von 200 bis 300 Milligramm pro Liter. Das ist also nicht nur eine leichte Überschreitung, das ist eine ziemlich heftige Überschreitung. Mhm. Das Ganze passiert vor allem in den Regionen, wo sehr viel Tiere gehalten werden in immer größeren Ställen. Das sind etwa Niedersachsen im westlichen Westfalen, aber auch eine ganze Reihe von anderen Regionen in Bayern, in Sachsen-Anhalt, am Oberrhein. Es ist übrigens nicht nur die Tierhaltung, es sind auch bestimmte Pflanzen wie Spargel oder Brokkoli, wo sehr viel gedüngt wird. Oder es ist späte Düngung, zum Beispiel beim Weizen, um den Proteingehalt zu erhöhen, wo der Weizen nicht mehr viel aufnimmt, aber den Proteingehalt im Produkt dann halt doch erhöht, die dann Probleme machen und dafür sorgen, dass relativ viel Nitrat ins Grundwasser eindringt.
Und wie schlimm ist das?
Das ist schädlich, vor allem für Säuglinge. Deren Magen kann mit Nitrat noch nicht richtig umgehen, weil das Milieu im Magen nicht sauer genug ist. Und die Folge davon ist, dass die Sauerstoffbindung im Blut bedroht wird, weil da chemische Prozesse einsetzen. Außerdem, Nitrat wandelt sich unter Umständen im Körper in Nitrit um und das ist dann in der weiteren Folge, wir werden daraus unter Umständen Nitrosamine und die sind krebserregend. Also man muss das Ganze schon sehr ernst nehmen.
Und die Situation ist tatsächlich so dramatisch mittlerweile?
Die Situation ist dramatisch, die ist aber auch schon in früheren Jahren dramatisch. Man hat es unterlassen, Maßnahmen zu ergreifen, um das Ganze zu verbessern. Mhm. Beim Trinkwasser werden die Grenzwerte eingehalten, aber mit teurer Aufbereitung, zum Beispiel mit Membranen oder man schließt Brunnen und verwendet dann andere. Es gibt auch die Methode, Wasser zu verdünnen, dass das endgültige Produkt dann die Grenzwerte einhält. Aber das alles sind Aufwendungen, die dann das Trinkwasser teuer machen und verantwortlich sind halt nicht die Trinkwasserkonsumenten, sondern die Verursacher sind dann Landwirte, die nicht korrekt düngen.
Also das heißt, man kann das theoretisch wieder aufbereiten und das wird auch aufbereitet in den Wasser wirken, aber wir als Endverbraucher zahlen eben dafür die Zeche sozusagen.
Ganz genau so ist es. Dadurch wird das Trinkwasser teuer. Deswegen sind auch die Wasserwerke mit die Lobbygruppe, die am stärksten sich dann für sauberes Grundwasser und gegen Überdüngung, für strenge Grenzwerte beim Nitrat und für gute Kontrollen einsetzen. Mhm.
Nun ist Deutschland ja nicht das einzige Land, in dem professionell Landwirtschaft betrieben wird. Warum sind hier die Probleme so groß? Deutschland ist ja im Prinzip das einzige Land, das jetzt dieses Nitratproblem hat und das jetzt auch Ärger von der EU-Kommission bekommt.
Nitratprobleme haben auch andere Länder, zum Beispiel Dänemark oder die Niederlande kann man da nennen. Die haben sehr intensive Tierhaltung. Die greifen da aber offensichtlich härter durch. Es gibt auch das Phänomen des Gülletourismus aus diesen Ländern, dass dann Gülle aus den Niederlanden, aus Dänemark in nicht so stark belastete Regionen in Deutschland gebracht wird und hier auf die Felder gebracht wird. Das sorgt dann in Dänemark oder den Niederlanden für Entlastung.
Aha, verstehe. Das heißt, die Gülle, die ist sowieso da und die Bauer kippen sie auf die Felder, weil sie auch gar nicht unbedingt wissen, wohin damit.
Weil sie nicht wissen, wohin damit. Wenn jemand Gülle abnimmt, ist das unter Umständen lukrativ für den Bauern und Gülle ist eigentlich in Maßen vergossen ein wertvoller Wirtschaftsdünger, der auch erwünscht ist. Das Problem ist die Überdüngung.
Mhm. So, jetzt hast du gesagt, in Dänemark zum Beispiel sind die Maßnahmen stärker oder in den Niederlanden. Ist hier die Bauernlobby im Umkehrschluss einfach zu stark?
Die Bauernlobby ist hier sehr stark und sie hat dafür gesorgt, dass ja zum Beispiel diese großen Tierhaltungsanlagen immer weiter gebaut werden und sich in bestimmten Regionen konzentrieren können. Das schafft in diesen Regionen Gewinn für die Bauern, das schafft auch Arbeitsplätze und da legt sich die Politik ungern mit an. Die meisten Landwirtschaftsminister, die wir im Bund zumindest hatten und auch in den meisten Ländern, die kann man schon als bauernnah bezeichnen. Da gibt es nur relativ wenige Ausnahmen.
So, jetzt haben aber immerhin die Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner, die man auch wahrscheinlich als bauernnah bezeichnen kann. Da würdest du mir nicht widersprechen, Georg, nehme ich mal an.
Nein, da widerspreche ich nicht. Die kommt ja aus dem Winzerbereich.
Ja. Und die Bundesumweltministerin Svenja Schulze im Verbund haben jetzt ja ein Maßnahmenpaket angekündigt. Einiges haben wir jetzt ja auch gerade eben gehört von Svenja Schulze im O-Ton. Reichen diese Maßnahmen?
Da bin ich gespannt, ob das die EU akzeptiert. Und ich muss sagen, ich bin eher skeptisch. Es sind kleine Rädchen, an denen gedreht wird, stärkere Aufzeichnungsfristen, längere Sperrfristen in belasteten Gebieten, das wirkt schon. Denn wenn Gülle zum Beispiel aufgebracht werden darf im Winter, in Zeiten, wo die Vegetation nicht wächst, dann kann auch die Vegetation die Gülle nicht aufnehmen und sie sickert durch ins Grundwasser. Also längere Sperrzeiten sind schon sinnvoll, belasten natürlich Tierhalter, weil sie dann größere Gülletanks brauchen, um die Gülle aufzubewahren. An Hanglagen gibt es zusätzliche Beschränkungen für das Ausbringen von Gülle und auch von Düngern. Das sind kleinere Maßnahmen. Ich bin gespannt, was die Europäische Union dazu sagt und wie gesagt eher skeptisch.
Was wäre denn aus deiner Sicht, aus Sicht des Umweltexperten, für eine nachhaltige Lösung?
Wenn man wirklich deutlich was verbessern will, dann kommt man wahrscheinlich nicht drum herum, die Tierhaltung irgendwie zu begrenzen auf der Fläche. Die Biolandwirtschaft macht das ja vor, die bindet die Tierhaltung an die Fläche. Also wer Tiere hält, Rinder, Schweine, muss nachweisen, dass er genügend Absatzfläche für die Gülle hat. Solche Vorschriften, strengere Vorschriften wären für die konventionelle Landwirtschaft vielleicht auch eine Lösung, die Konzentration auch in ganz wenigen Gebieten von sehr, sehr vielen Tieren ein bisschen abzumildern.
Und das hieße dann auch für uns als Konsumenten am Ende weniger Fleisch grundsätzlich, ne?
Das hieße wahrscheinlich höhere Preise, weil man nicht einfach die Ställe dahin bauen kann, wo man möchte. Das hieße wahrscheinlich auch höhere Preise nach dem Verursacherprinzip, wenn von den Konsumenten des Produktes, was einen Umweltschaden verursacht, dann auch dieser Schaden bezahlt werden muss, wäre das sozusagen eine korrekte Kostenzurechnung, die dann zu höheren Preisen führt. Ja.
Es sind irgendwie dann doch erstaunlicherweise bei so vielen Themen am Ende immer die gleichen Lösungen. Ne? Oder die gleiche Schlussfolgerung, auf die man kommt.
Bei Umweltfragen ist das ganz häufig, dass Umwelt dann verschmutzt werden kann, wenn die Verschmutzung durch den Verschmutzer nicht bezahlt werden muss und der die natürlich dann auf die Preise umlegt. Das ist relativ gängig. Die Bauern warnen jetzt natürlich davor, dass dann Produkte aus dem Ausland gekauft werden, aber da kann man einfach einwenden, gut, dass wir in der Europäischen Union sind. Deutschland ist ein Land, was hier im Moment gerade mit der Düngemittelverordnung Probleme bereitet. Und wenn die EU da gegenüber Deutschland durchgreift, dann kann man auch sagen, die stellen Wettbewerbsgleichheit her und bevorzugen nicht das Ausland.
Georg, vielen Dank.
Bitte schön.
Man kann auch für die AfD zu Recht sein, so wie diese Dame hier.
Ich vertrete dezidiert die Idee des Nationalstaates, weil nur der Nationalstaat die Demokratie am Leben erhält.
Das war der Tag, an dem Doris von Sayn-Wittgenstein einem breiteren Publikum in Deutschland bekannt wurde. Ende 2017 wurde sie um ein Haar, völlig überraschend, zur Co-Vorsitzenden der AfD gewählt. Mittlerweile ist sie zur Landesvorsitzenden Schleswig-Holsteins gewählt worden, obwohl ein Ausschlussverfahren gegen sie lief. Ja, und dieses Ausschlussverfahren ist seit heute entschieden. Das AfD-Schiedsgericht hat entschieden, Doris von Sein-Wittgenstein ist raus auf der AfD. Nadine Lindner ist jetzt mit mir verbunden, unsere AfD-Reporterin im Hauptstadtstudio. Normalerweise, du bist schon im Landesstudio in Dresden. Das sind die Schatten der Wahlen, die jetzt da bald demnächst stattfinden. Nadine, was sind die konkreten Gründe?
Ja, also es gibt da mehrere Sachen. Wenn man sich jetzt die offizielle Pressemitteilung der AfD vom Bundesverband durchliest, das sind 5,5 Zeilen, dann sieht das erstmal recht mager aus. Und dort ist die einzige Begründung, die gegeben wird in dieser Mitteilung, ja, Doris von Sein-Wittgenstein werde ausgeschlossen wegen parteischädigendem Verhalten. Dann die nächsten zwei, drei Zeilen, da geht es dann irgendwie um die Frage, wie dann der Landesvorsitz in Schleswig-Holstein kommissarisch weitergeführt wird. Aber es wird jetzt nicht näher erklärt. Aber was natürlich nahe liegt, ist, dass es um die Vorwürfe geht, die der Bundesvorstand gegen Doris von Sein-Wittgenstein schon länger erhoben hat. Das heißt vor allem seit dem letzten Herbst. Da ist nämlich bekannt geworden, dass sie einen rechtsextremen Verein unterstützt, den Verein Gedächtnisstätte bzw. unterstützt hat im Jahr 2014. Und dieser Verein steht auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD. Und wenn man sich so ein bisschen mal Gedanken darüber macht oder mal so ein bisschen schaut, was dieser Verein macht, da ist auch die Ursula Haverbeck drin, die wegen Holocaustleugnung verurteilt ist, im Moment auch inhaftiert ist und Doris von Sein-Wittgenstein hat dazu aufgerufen, diesen Verein Gedächtnisstätte zu unterstützen und das ist ihr jetzt auf die Füße gefallen.
Jetzt kommt dieser Ausschuss genau 4 Tage vor der Wahl, weswegen du ja auch in Dresden bist. Hat der Zeitpunkt dieses Ausschlusses möglicherweise wahltaktische Gründe, um als AfD für bürgerliche Wähler gemäßigt zu erscheinen?
Das ist natürlich eine interessante Frage, die du da aufwirfst, Philipp. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil es so ein bisschen der Logik widersprechen würde, die man im Moment sieht, beziehungsweise dieser Dualität, diesem Widerspruch zwischen zwei Gruppen, den man innerhalb der AfD sieht. Und wenn man sich jetzt die Landtagswahlen anschaut in den Landesverbänden Sachsen und Brandenburg, dann sind es flügelnahe Landesverbände, die auch mit ihren flügelnahen Inhalten hier zumindest, also das heißt in Sachsen und aber auch in Brandenburg, Erfolge erzielen können, über 20%. Und Doris von Sein-Wittgenstein ist ja damals bei diesem wirklich fast schon legendären Parteitag Ende des Jahres 2017 damals in Hannover ja für den Flügel angetreten. Das heißt von Björn Höcke ins Rennen geschickt worden und um ein Haar dann auch als Parteivorsitzende gewählt worden. Und es ist dann eigentlich, ich würde jetzt mal spontan sagen, eher kontraproduktiv vom Bundesvorstand Doris von Sein-Wittgenstein jetzt auszuschließen und die Spannungen, die es ja in der Partei in vielen Landesverbänden gibt, damit theoretisch noch zu vergrößern.
Aha. Nadine, ist denn mit dieser Entscheidung des Schiedsgerichts das letzte Wort gesprochen?
Na, da bin ich tatsächlich mal gespannt, weil Doris von Sein-Wittgenstein hat ziemlich schnell reagiert. Sie hat zum einen angekündigt, dass sie trotz des Rauswurfes AfD-Landeschefin in Schleswig-Holstein bleiben will. Und sie hat auch das Schiedsgericht kritisiert. Sie hat auch diese Entscheidung kritisiert und hat gesagt, dieses Urteil ist unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten eine Schande, weil nicht nur zivilrechtliche Grundsätze, sondern auch die Sachgrundsätze, die es gegeben hat, verletzt worden sind. Und sie hat beklagt, dass sie kein rechtliches Gehör hatte. Und sie hat gesagt, es ist ein Nichturteil und absolut rechtswidrig. Es kann also sein, dass sie dagegen nochmal, ich glaube, es hat sie auch angekündigt gegenüber der dpa, nochmal den juristischen Weg beschreitet. Ich bin tatsächlich gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Es kann also sein, dass diese Personalie trotz der Entscheidung des Bundesschiedsgerichts die AfD dann doch noch eine Weile beschäftigt.
Was heißt denn dieser Urteilsspruch für die Machtverhältnisse zwischen den Gemäßigten und den Flügelleuten innerhalb der AfD?
Ich bin mal gespannt, tatsächlich zu welchen Solidarisierungseffekten das jetzt führen wird. Doris von Sein-Wittgenstein als dezidierte Flügelfrau in der Gesamtpartei, aber halt auch in Schleswig-Holstein. Ich bin mal gespannt, wie groß die Solidarisierungseffekte des Flügels dann sind oder ob man irgendwie sagt, so naja, sie ist ja jetzt nicht eine führende Flügelfrau, sondern die führenden Positionen, das ist ja Höcke, das ist Kalbitz, Björn Höcke, Andreas Kalbitz, die da eine Rolle spielen. Ich bin mal tatsächlich gespannt und ich glaube, dass man tatsächlich mit dieser Frage, wohin steuert die Partei, wie geht auch dieser Machtkampf aus, wie geht dieses Kräftemessen aus zwischen dem Flügel und zwischen den anderen, die ja meiner Ansicht nach eine ziemlich amorphe Masse sind, aus so Gemäßigten oder partiell Gemäßigten, das wird man tatsächlich erst wissen. Ende November ist der Bundesparteitag, dann wird der neue Bundesvorstand gewählt und ich glaube, dann kommt es tatsächlich zum Schwur und dann wird man es wissen.
Okay, ganz kurz letzte Frage, welche Macht haben die beiden Co-Vorsitzenden noch, Jörg Meuthen und Alexander Gauland. Und wo stehen die?
Ja, das ist wirklich eine ganz interessante Frage. Also Jörg Meuthen kann man zu Recht eine gewisse Flexibilität seiner Positionen auch unterstellen. Er ist jemand, der versucht hat, quasi diesen riesigen Spagat zu machen, der sowohl bei der Alternativen Mitte aufgetreten ist, der bis vergangenes Jahr dann auch zum Kyffhäuser-Treffen gekommen ist, dort geredet hat, sich immer als sehr biegsam erwiesen hat, jetzt aber auch ein bisschen Position bezogen hat gegen Björn Höcke. Er hat zwar diesen Appell der 100 gegen den Personenkult rund um Höcke hat er nicht unterschrieben, hat aber gesagt, naja, er kann diese Kritikpunkte schon gut verstehen. Quittung, die er bekommen hat, war, dass er von seinem eigenen Kreisverband bzw. auch von seinem eigenen Ortschaftsverband in Baden-Württemberg nicht mehr als Delegierter für den Parteitag gewählt worden ist, was für ihn als Parteichef eine ziemliche Klatsche ist. Und ich bin mal gespannt, ob er Ende des Jahres noch an der Spitze der Partei stehen wird. Ich glaube, es ist nicht ganz ausgemacht. Und bei Alexander Gauland, finde ich, hat sich auch gerade noch mal gezeigt, bei Doris von Zein-Wittgenstein, dass diese Haltung, die er dann manchmal so an den Tag gelegt hat, so zwischen den Zeilen, so nach dem Motto, naja, die Vernünftigen werden sich schon durchsetzen in der AfD, dass dieses Credo einfach nicht mehr gilt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, Gauland ist 78, ihm entgleitet im Moment so ein bisschen die Partei. Und das ist quasi wie bei den Zauberlehrlingen, dass jetzt diejenigen wie Höcke, wie Kalbitz, die er lange geschützt und auch protegiert hat, nie kritisiert hat, jetzt halt ganz deutlich ihre Macht einfordern. Und wenn man sich diese Liste anguckt von Landesverbänden, auch die Mitgliederstarken im Westen, wo es jetzt richtig Ärger gibt, wo auch die Landesvorstände de facto politisch gelähmt sind. Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, auch in Rheinland-Pfalz gibt es Ärger. Jetzt diese Sache in Schleswig-Holstein, Berlin ist auch nicht unproblematisch. Und ich bin mir ziemlich sicher, jetzt habe ich auch noch ein paar vergessen, in Bremen knirscht es auch, wenn auch aus anderen Gründen. Also da sieht man, dass diese ganze, dass es viel Licht gibt für die Partei mit diesen guten Umfragewerten im Osten, aber auch viel Schatten, weil man eine ziemliche Zerrüttung an der Basis dann auch bei den Landesverbänden im Westen auch sieht.
Und Gauland und Meuthen werden am Ende das gleiche Schicksal erleiden wie ihre Vorgänger Lucke und Petri?
Das ist noch nicht ausgemacht, aber das ist natürlich so ein Punkt, der erklären könnte, warum viele Höcke-Kritiker im Moment so ganz, ganz, ganz leise sind.
Sie lernen.
Oder auch, ja, also, dass sie genau wissen, wenn man jetzt mit der Kritik, sich mit Kritik quasi exponiert und dann keinen Erfolg hat, weil man auch schwer abschätzen kann, wie die Mehrheitsverhältnisse sind, dann ist quasi, naja, ich würde jetzt mal sagen, im übertragenen Sinne, der Kopf ab. Und sie wissen dann halt auch, sie werden in keiner anderen Partei eigentlich richtig landen können, zumindest jetzt nicht auf der politischen Liga, wo es dann irgendwie um Landtags- oder um Bundestagsmandate gibt. Deswegen halten da einige, glaube ich, richtig die Füße still. Und was ich halt interessant finde, also wenn man sich jetzt so den Twitter-Feed anschaut, ich habe so einen automatisierten Feed mir in Twitter gebaut, wo man dann die Bundestagsabgeordneten dann halt so in einer Liste hat. Die twittern heute zu allem Möglichen und ich habe exakt einen Tweet gefunden von der Joana Kotar, Bundestagsabgeordnete, die hat gesagt, ja, das ist eine gute Entscheidung, heute ist ein guter Tag für die AfD, dass Doris von Zein-Wittgenstein gehen muss, und alle anderen twittern zu irgendwas, aber beziehen halt keine Stellung zu dieser Angelegenheit.
Irre. Interessant. Wirklich interessant. Vielen Dank, Nadine. Und einen Hinweis kann ich noch geben. Nadine Lindner hat in dieser Woche einen wunderbaren Hintergrund gemacht im Deutschlandfunk zur AfD, deren Erfolge und deren Machtkampf, deren Zerrissenheit zwischen dem Flügel und den Gemäßigten, finden Sie natürlich bei uns in der Audiothek. Absolute Hörempfehlung. Das war's für heute. Mein Name ist Philipp May. Wenn Sie Anmerkungen haben, dann schreiben Sie doch bitte an dertag@deutschlandfunk.de. Wir hören uns morgen wieder um 17 Uhr, die neue Folge dann. Bis dahin. Tschüss.